SRF 1.
Das Regionaljournal Basel. Zuerst nochmal hinterfragen und dann abstimmen. Die Basler Regierung will die Fusionsinitiative selber unter die Lupe nehmen. Kochen, kreieren, essen unter der Kuppel von der Märthalle soll sich wieder alles um die Esswaren drehen. In Basel gibt es immer mehr Bienen, der Tier selber tut das aber gar nicht gut. Und der Euro-Airport hat zu kämpfen, die Fracht wächst nicht wie gewünscht und Frankreich provoziert immer wieder ein Kräftemessen. Wir reden mit dem Flughafendirektor. Der Jürg Rämi ist unser Wochengast. Morgen regnet es bei 17 Grad. Am Mikrofon Wanda Düring. Die Kantonsfusion, was bringt die im Lebensraum zu Basel? Was bringt sie im Wirtschafts- und was im Bildungsraum? Und müsste man nicht allenfalls das heutige politische System sogar hinterfragen? Antworten auf so Fragen will die Basler Regierung suchen und beantragt darum im Grossen Rat, dass er die Fusionsinitiative nicht direkt dem Volk zur Abstimmung vorlegt, sondern zuerst der Regierung zur Berichterstattung überweist. Ich habe vor der Sendung vom Basler Regierungspräsident Guy Morin wollen wissen, ob die Regierung auf dem Weg nicht eine Fusionssimulation vornimmt.
Nein, es geht uns nicht um eine Simulation. Wir haben jetzt auch die rechtliche Zulässigkeit festgestellt und der Grossrat muss ja das beschließen und dann beantragen wir die Initiative, uns zur Berichterstattung zu überweisen, damit wir natürlich eine Lagebeurteilung können vornehmen können. Wie steht es mit der Partnerschaft? Wo gibt es noch Fortschritte, die man könnte erzielen? Was wären die Vorteile von einer Fusion? Was könnte man als Alternative sehen, um dann eine Abstimmungsempfehlung können zu geben und zu einem Schluss zu kommen? Und dazu müssen wir natürlich auch ein bisschen Zeit haben. Und das auch mit Basel Landschaft absprechen.
Wenn es der Grossrat das auch so will und die Fusionsinitiative der Regierung zur Berichterstattung übergeht, so wie Sie das eben wollen, dann hat die Regierung ja auch die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag auszuschaffen. Wollen Sie denn das auch?
Das hängt jetzt sehr davon ab, von den Gesprächen mit Basel Landschaft. Wir sind uns bewusst, dass die Situation in Basel Landschaft vielleicht durch die Einreichung von den Initiativen von Hans-Rudi Gysi erschwert wurde und dass wir da eine neue Lagebeurteilung müssen vornehmen. Braucht es einen Gegenvorschlag oder kann man auch ohne Gegenvorschlag in die Abstimmung gehen? Aus jetziger Sicht macht eigentlich ein Gegenvorschlag wenig Sinn. Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung in beiden Kantonen eigentlich darüber müssen und können entscheiden, ob sie den Weg, also die Einsetzung von einem Verfassungsrat, es geht ja nur um die Einsetzung von einem Verfassungsrat, wann gehen, wo so eine Fusion soll prüfen. Es ist dann die Aufgabe vom Verfassungsrat, konkrete Vorschläge zu machen.
Wir wissen ja seit ein paar Tagen, dass die Baselbieter Regierung so einen Gegenvorschlag trotzdem plant. Wäre das jetzt nicht die Gelegenheit, um allenfalls zusammen so einen Gegenvorschlag auszuschaffen?
Natürlich, die Möglichkeit werden wir prüfen. Aber der Gegenvorschlag muss klar einen deutlichen Mehrwert geben für die Bevölkerung beim Entscheid für oder gegen die Einsetzung von einem Verfassungsrat. Wie gesagt, nochmal, es geht ja nur darum, dass wir den ersten Schritt vollziehen und einen Verfassungsrat einsetzen, bikantonal, mit dem Auftrag, eine neue Verfassung als fusionierter Kanton zu erarbeiten. Und die Schlussabstimmung über die Fusion wird erst in ein paar Jahren stattfinden.
Soweit der Basler Regierungspräsident Guy Morin. Die Märthalle hat allweder Tiefpunkt in ihrer Geschichte erreicht. Die Idee vom Einkaufscenter ist ein Flop. In den nächsten Tagen machen die letzten Läden zu. Dann bleibt es ruhig unter der historischen Kuppel neben dem Bahnhof. Allerdings nur bis Anfang nächstes Jahr. Dann soll wieder Leben einkehren, so wie früher. Roland Schnetz.
Ein März soll dort wieder entstehen, wo früher der wichtigste Umschlagplatz für Gemüse in Basel war. Ein März, wo es ums Essen, Trinken und Geniessen gehen soll, sagt Barbara Buser, Mitglied der siebenköpfigen Projektgruppe Märthalle.
Der Tag wird mehr Märkte kaufen machen sie und gegen oben sollte man dann die Sachen essen. Das kann in Form von einem Kurs sein für Kinder, das kann sein von gesünder Basel, das kann sein Futtern wie Bämuttern. Jegliche Sachen, alle, die mit Essen, Trinken und Geniessen zu tun haben, könnten hier stattfinden.
Essen, Trinken, Geniessen oder wie Barbara Buser sagt, auch selber herstellen.
Die Idee ist, dass man hier Sachen produzieren kann, sei es jetzt mal Ravioli, und dann sollte man die hier kaufen und mitnehmen oder aber auch hier essen.
Ein Ort also, wo vielseitig genutzt werden kann. Im Zentrum vor allem soll immer die Ernährung stehen. Tönt gut, konkret ist aber noch nichts. Weder ein Gastrobetrieb, eine Produktionsfirma noch ein Kulturanbieter haben heute schon einen konkreten Plan. Das Einzige, was es gibt, ist ein vierjähriger Vertrag. Der hat Projektgruppen in den letzten Tagen mit der Hauseigentümerin der Grossbank CS abgeschlossen. So lange hat die Projektgruppe jetzt Zeit, Leben unter die Kuppel zu bringen. Eine grosse Herausforderung, sagt Gregor Dill, Mitglied dieser Gruppe. Der Ort, der schon früher bekannt war, helfe aber.
Was man gewusst hat, ist, dass hier innen ein Stück raue Landwirtschaft quasi gehandelt wird. Oder mit Autolastwagen, die reinfahren. Wir haben Bilder gesehen von halben Säuköpfen, die hier innen am Boden rumgelegen sind, neben dem Kopfsalat. Das Stück Primitivität, das Gegenstand von der Fantasie, glaube ich, ist von den Basler, das wollen wir ja auf eine gute Art und Weise wieder zurückbringen.
Der Projektgruppe ist also klar, nach Versuchen mit Fußballübertragungen, exotischen Märkten mit Textilien aus Afrika und anderen Events muss es jetzt wieder um die primitivsten Grundbedürfnisse vom Menschen gehen, ums Essen. Das genügt aber noch nicht.
Man muss hier innen etwas Spezielles veranstalten, sonst kommt man nicht hier hin, weil es ist keine Passantenlage. Die Leute müssen hier hinkommen, weil sie hier hinkommen wollen und sie kommen nur hier hin, wenn es hier innen etwas gibt, was sonst nie gibt.
Voilà. Klingt das, dann hat die Märthalle mit einem neuen Konzept eine Chance. Als Magnet verbindet sie die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Bedürfnissen ums Essen unter einer grandiosen Kuppel. Klingt es nicht, dann bleibt einmal mehr ein wunderschöner Bau zurück, wo nicht klar ist, wie er von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.
Meldungen. Am Münsterplatz gibt es kein neues Hotel. Das Bau- und Verkehrsdepartement bleibt dort, wo es ist. Ein Umbau und eine Umnutzung vom Gebäude am Münsterplatz 10 bis 12, wo heute das Baudepartement drin ist, sie gibt es aufwendig und zu teuer für jegliche Investoren. Auch ein Umbau zu Wohnungen wird sich nicht lohnen, schreibt die Basler Regierung und verzichtet darum auf ihre ursprünglichen Pläne, das Gebäude umzunutzen. Allerdings gibt das Baudepartement Parterre frei für Gastronomie oder Touristik, um den Münsterplatz zu beleben, heisst in der Mitteilung der Regierung. In Basel soll alles nur noch mit erneuerbarer Energie funktionieren. Nicht nur der Strom aus der Steckdose, sondern auch alle Automotoren, Heizungen oder Maschinen. Und das spätestens ab 2050. So verlangt ein Komitee mit Politikern aus verschiedenen Parteien von links bis rechts. Sie lancieren eine kantonale Energieinitiative. Die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren mit dem Namen «Basel erneuerbar» startet am 1. August. Bienen sterben, das macht weltweit Schlagzeilen. Auch in der Schweiz sind letzten Winter fast 30% der Bienen gestorben, die meisten wegen Krankheiten. Durch die Berichte und nicht zuletzt auch wegen dem erfolgreichen Film «More Than Honey» bekommen immer mehr Leute Freude am Bienenhalten. Und so gibt es gerade in Basel nicht immer weniger, sondern eben immer mehr Bienen. Und das nicht immer zum Vorteil der Honigsammler. Christoph Ratz.
Mehr Bienen in der Stadt Basel. Der Basler Bieneninspektor Hans-Peter Schweiger merkt es, wenn er durch eine Akazienallee läuft und wenn es dort während der Blütezeit plötzlich in jedem zweiten Baum einen Bienenschwarm hat. Er merkt es aber auch an der Zahl der interessierten Leute, die sich bei ihm anmelden und möchten Imker werden. Mehr Bienen in Basel, das könnte Freude auslösen. Der Hans-Peter Schweiger stellt aber ernst fest, dass die Zahl der Imker und Bienenvölker
in den letzten anderthalb Jahre enorm zugenommen hat bei uns im Kanton Basel-Stadt und wir langsam an die Grenzen stossen von der Verträglichkeit.
An die Grenzen von der Verträglichkeit, das heisst, der Stadtkanton Basel verträgt keine zusätzlichen Bienenvölker mehr. Auch wenn Basel als Stadt grundsätzlich attraktiv sei für Bienen. Das Angebot an Nahrung ist in Basel-Stadt begrenzt. Und mit Blick darauf, dass es alles wie mehr Bienen hat zu Basel, stellt der Hans-Peter Schweiger fest.
Das ist für Bienen mehr Risiko als Chance.
Weil die zusätzlichen Bienenvölker in der Stadt nämlich die Gefahr erhöhen, dass sich Krankheiten ausbreiten. Viele Bienenvölker werden in letzter Zeit von wilden Imkern aufgestellt, die nicht zum Bienenzüchterverband gehören. Die wilden Imker sind aber zu wenig gut ausgebildet, um die Bienenstöcke richtig zu behandeln. Etwa gegen die gefährliche Varroamilbe.
Jemand, der das nicht weiss, wie er das machen muss, der tut in einem Volk mehr Schaden, als dass er nutzen.
Schaden wurde die wilden Imker auch, weil sie nicht organisiert sind. und dass darum die Information fehle, wenn in ihrem Bienenvolk eine Krankheit würde ausbrechen. Dass das wichtig ist, hat sich letzten Herbst gezeigt. Zu Riechen ist ein Bienenvolk rechtzeitig isoliert worden, wo die Faulbrut hatte. Eine Ansteckung von anderen Völkern mit dieser Krankheit hat man vermeiden. Das Ansteckungsrisiko steigt generell, wenn es zu viele Bienen an einem Ort hat. Dann reichen nämlich die vielen Blumen und blühenden Bäume nicht mehr, dass alle Bienen satt werden. Und die Bienen gehen ihre Nahrung in fremden Bienenstöcke suchen. Dort kann sich ein gesundes Bienenvolk aber bei einem kranken Volk anstecken. In der Stadt Basel hat es also keinen Platz mehr für zusätzliche Bienenvölker. Und der Hans-Peter Schweiger findet, es habe auch keinen Platz für gutmeinende Trendimker, die sich selber ausbilden und im Bienenzüchten probieren. Er appelliert darum an Bienenfreunde, sie sollen sich zuerst beim Verband informieren.
So kann man den einen oder anderen davon abbringen, selber Bienen aufzustellen, weil er dann merkt, oh, so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht. Die anderen, die dann sagen, ja, ich möchte trotzdem Bienen halten, die kann man dann unterstützen bei der Suche nach einem geeigneten Platz für Bienen aufzustellen.
Denn diese Plätze gäbe es schon noch, wenn auch nicht mehr im Kanton Basel-Stadt, ergänzt der Hans-Peter Schweiger.
Und jetzt ist es in 18 Minuten 6. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Wir kommen zum Wochengast. Und das ist der Jürg Rämi, Direktor vom Flughafen Euro Airport. Als Direktor vom binationalen Flughafen hat er gerade schwierige Wochen hinter sich. Frankreich hat nämlich am Flughafen neue Steuern aufbrummen. Dagegen hat sich der Jürg Rämi erfolgreich gewehrt. Frankreich hat seine Absicht wieder zurückgenommen. Über den Einfluss von Frankreich auf den Flughafen, aber auch über die Landung vom grössten Flugzeug der Welt heute zu oben auf dem Euro Airport, hat Claudia Kennan mit dem Flughafendirektor schon gestern geredet. Zuerst wollte sie aber wissen, was denn die Ferienzeit für den Jürg Rämi bedeutet.
Einerseits natürlich ein bisschen maliziös das Klassenklingeln. Auf der anderen Seite aber natürlich auch organisatorisch dafür schauen, dass die Verantwortlichen an der Front genügend Mittel haben. Wir haben Zusatzschichten, wir haben Zusatzpersonal auch zum Beispiel für Parkplatzeinweisung von extern eingemietet, dass möglichst alles eben reibungslos über die Bühne geht.
Haben Sie auch mehr Leute in der Sicherheit?
An der Sicherheitskontrolle haben wir auch aufgestockt. Dort haben wir bis zu 40% mehr, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute zwei Stunden in der Schlange stehen, sondern wir wollen, dass sie möglichst flüssig eben gleich können durch in dieser Zeit, dass sie allenfalls sogar noch Zeit haben, im Duty-Free etwas einkaufen.
Wenn wir beim Kommerziellen sind, am Morgen kommt das weltgrösste Frachtflugzeug an. Was ist das für ein Flieger?
Das ist ein Antonov 225. Das ist ein Exot. Das ist einer, ich glaube, es gibt nur eine Maschine weltweit, die fliegt. Das haben die Russen gebaut als Vergrößerung vom Antonov 124, der ein normaler Transporter war, etwa in der Größe von einem 747, von einem Jumbo. Und haben den in der Flügelspannweite und in der Rumpflänge um je 15 Meter verlängert, damit er eben können, Weltraumraketen einmal in die Atmosphäre aufbringen. Und die sind dann von dort aus weiter gestartet.
Wenn Sie das so sagen, dann einerseits merkt man, Sie wissen Bescheid, Sie kennen sich aus in diesen Flugzeugen. Ich habe das Gefühl, bei Ihnen leuchtet auch etwas in den Augen. Wie viel Passion haben Sie jetzt eben für so Flieger?
Ja, ich bin natürlich seit 38 Jahren in der Aviatik. Von dem her fasziniert mich das immer. Und eigentlich habe ich frei, aber wenn der Flieger halbwegs zu einer machbaren Zeit kommt, dann komme ich eben gleich schauen, weil ich habe den noch nie gesehen. Wirklich, als ich drum herum laufen konnte, ich habe ihn mal von weitem gesehen in Kapstadt unten, aber ich würde gerne mal den so ganz nah vor Augen sehen. Das ist ganz etwas Faszinierendes. Und sie wird sicher ein lauter Flieger sein, wird den Anwohner in diesem Moment nicht unbedingt Freude machen, aber da kann ich auch versprechen, den werden wir also hier nicht oft sehen. Das ist wirklich ausnahmsweise. Der bringt übrigens von Korea her 6 riesige Stück Kondensatoren, die nachher nach Frankreich gehen, in französischen Jura für eine Chemiefirma. Das sind 5 oder 6 Einzelstücke von etwa je 30 Tonnen.
Es gibt ja da verschiedene Punkte im Flughafen, wo man meistens Männer stehen mit Kameras und schauen, das Flugzeug kommt, da wird ich noch ein Bild von dieser Seite und von dieser Seite. Da haben Sie Verständnis für die Leute?
Ja, ja, das sind Flugifans, die nennen sich selber Spotters auf Englisch. Die, die eben die Flugzeuge beobachten und nachher fliegen möglichst nach einzelner Registration fotografieren. Also nicht nur Typen, sondern individuelle Flugzeuge und dann die Bilder auch miteinander austauschen. Wir haben einen schönen Platz Richtung Norden, bei Blotzheim. Das heisst Belvedere bei uns und dort ist ein wunderbarer Aussichtsplatz, wo man eben auch so Flugzeuge schauen kann. Das ist seitlich von der Piste, wo sie sehr nah daran vorbeigehen, beim Start oder bei der Landung und wo perfekt ist für die Spotters, aber man könnte dort einmal ein Picknick machen.
Auch in Ihrem Büro sieht man, oder Sie sehen hier auf der Piste, wie wichtig ist jetzt das für Sie, dass Sie hier den Überblick haben, dass Sie die Flugzeuge sehen, wahrscheinlich als Kerosin schmecken?
In meiner Rolle, für mich persönlich ist wichtig, dass ich einen Bezug habe zum Betrieb. Ich kann einen Betrieb nicht einfach irgendwo so von einer Glaskanzel herleiten, ohne Bezug, dass ich sehe, was läuft. Das hat es auch schon gegeben, wenn ich etwas gesehen habe auf dem Vorfeld, dass ich mal das Telefon genommen habe und gefragt habe, ja, was ist jetzt das da für ein Flugzeug, was geht jetzt dort genau? Die Fliegerei kenne ich so ein bisschen von der Pike auf und von dem her interessiert mich das natürlich auch heute noch.
Sie haben vorhin gesagt, dass laute Flugzeug, das Frachtflugzeug, das kommt nicht so oft. Wenn wir bei der Fracht sind, Sie haben sich mehr erhofft, Sie haben gedacht, das zieht mehr an. Wie gravierend ist das jetzt, dass die Fracht nicht ganz so läuft, wie Sie gedacht haben?
Im Moment ist es nicht dramatisch. Kumuliert per Ende Mai sind wir 1% unter Vorjahr oder etwa 4% unter dem Budget, das wir uns vorgenommen haben. Das ist noch aufholbar. In der Fracht denken wir im Moment eher mittellangfristig. Wir haben ja in eine neue Infrastruktur investiert, dann dort eine ganz neue Frachtanlage bauen und dann die so konzipieren, eben, dass es temperaturkontrolliert ist und sehr gut dann für pharmazeutische Produkte, die dann grosse Mengen immer noch in der Region produziert werden, die dann auch von hier fliegen können. Von dem her schaue ich dieses Jahr und nächstes Jahr als Übergangsjahr an in der Fracht und ich erwarte, dass dann Tonnagen anziehen im 2015.
Sie sind ja auch abhängig davon, überhaupt von der Entwicklung des Flughafens. Da hat es in letzter Zeit doch einige Probleme gegeben, binationalen Flughafen, wo man so von außen das Gefühl hat, als je mehr übernimmt Frankreichs Zepter. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, in der Führung, die meine Rolle ist, in der Betrieb, wirtschaftlichen und operativen Führung des Flughafens, stellt man das nicht fest. Hingegen hat jetzt letzte Frankreich den Anspruch erhoben, neue Taxen zu erheben, die es schon gibt für die Fluggesellschaften im französischen Sektor bei uns. Das macht etwa 10-11% aus vom Verkehr. Und die zahlen die bereits. Da ist der Anspruch entstanden, das eben auch für die Passagiere zu erheben, die unter Schweizer Verkehrsrecht fliegen bei uns, also Passagiere und eben auch Fluggesellschaften. Und dort hat es dann schon Opposition gegeben.
Das war ein grosses Politikum, oder? Wann haben Sie von dem überhaupt erfahren?
Ja, ich habe relativ spät von dem erfahren, dass über das nachgedacht wird, das hat man noch mal gehört. Und nachher haben wir es dann von einer Fluggesellschaft erfahren, dass sie jetzt so einen Brief gekriegt haben. Das ist sicher ein bisschen ungünstig gewesen. Gut dabei ist aber gesehen, dass es jetzt Gespräche ausgelöst hat auf höchster Ebene zwischen Bern und Paris. Und die Lösung wird auch zwischen Bern und Paris zu finden sein. Wir Flughafen, unsere Rolle hier ist, mit den Kunden umzugehen, auch denen aufzuzeigen, was gemacht wird eben auf Regierungsebene. Und auch dort für gewissen Druck zu sorgen, dass man sich dem annimmt. Weil was ein Investor, sei das einer, der hier einen Hangar baut oder einer, der ein Flugzeug stationiert, das ist immer jemand, der Geld in die Hand nimmt, der braucht Rechtssicherheit. Und diesen Rahmen muss man jetzt wieder herstellen, dass klar ist, was kostet das hier bei uns.
Aber das heisst, Sie haben das gar nicht von den französischen Behörden erfahren, sondern Sie haben das indirekt erfahren?
Wir haben es indirekt gehört, ja.
Was können Sie denn machen in so einem Fall? Das klingt ja fast, als wären Sie ausgeliefert als Flughafendirektor.
Nein, das ist nicht so dramatisch. Das ist jetzt eine Situation gewesen. Ich habe gesagt, wir haben vorausgehört, dass es Gedanken gibt über so etwas. Aber die Umsetzung ist nachher bei uns einfach als Überraschung angekommen, dass es sehr, sehr schnell plötzlich umgesetzt und die Absicht dann kundtun worden ist, das umzusetzen. Inzwischen hat sich ja das aber, sagen wir mal, provisorisch wieder eingerenkt. Und ich bin relativ überzeugt, dass man das jetzt in Gespräch zwischen Schweiz und Frankreich, wo noch andere Sachen muss beinhalten, die den Flughafen betreffen, also auch die Besteuerung zum Beispiel von den Schweizer Unternehmen im Schweizer Sektor und auch was passiert dann mit den Unternehmensgewinnen der Firma Euro Airport, wie verteilt man die? Ich denke, das muss jetzt in so eine globale Betrachtung zwischen den zwei Ländern eben, dass man nachher wieder eine Basis hat, um mit einer höheren Rechtssicherheit weiter funktionieren.
Sie sagen jetzt zwischen den beiden Ländern, bei nationalen Flughafen, wie gross ist Ihr Handlungsspielraum als Flughafendirektor da?
Also Sie müssen die beiden Länder ein bisschen anschauen, wie zwei Aktionäre in einer Firma. Und der Aktionär mit der Firma kann eigentlich, also ist ein 50-50 Joint Venture, wenn Sie so wollen, zwischen Schweiz und Frankreich, wobei auf der Schweizer Seite dann der Kanton Basel-Stadt noch formell eingebunden ist. Aber letzten Endes ist das so ein Joint Venture. Und was mit dem Gewinn passiert, das tun immer Besitzer bestimmen. Also die können das Geld, das passiert heute, lassen sie den Gewinn in der Firma, wir tun mit dem unsere Schulden reduzieren und finanzieren neue Projekte wie die Fracht. Aber natürlich können Besitzer auch beschließen, um den Gewinn rauszunehmen, wie das ein privater Aktionär auch macht.
Wenn es jetzt so ein so Problem kommt, wem rufen Sie denn an? Haben Sie Ihre Leute in Frankreich, haben Sie Ihre Leute in der Schweiz? Wem rufen Sie an?
Ich habe einen Verwaltungsrat mal primär, der ja paritätisch besetzt ist. Da sind Vertreter von der Basler Regierung, von der Baselbieter Regierung und vom Bundesamt für Zivilluftfahrt drin, die dann wieder direkt bei der Bundesrätin Leutat sind, im Verkehrsministerium. Und auf der französischen Seite ist das ähnlich aufgeleistet. Präfe ist zum Beispiel dabei, von Südalsace. Dann sind politische Vertreter dabei und auch Vertreter von der französischen Zivilluftfahrtbehörden. Also es ist ebenfalls der Staat. Und wenn das alles nicht reicht und es noch ein bisschen Lobbying braucht, dann hat es dann von beiden Seiten auch noch Vertreter von der respektiven Handelskammer. Ich bin für die wirtschaftliche und die operative Führung zuständig und die politischen Fragen müssen auf Stufe Verwaltungsrat gelöst werden. Und der Anspruch an eine so eine neue Taxe, das ist primär einmal eine politische Frage.
Schauen wir vielleicht ein bisschen in Zukunft. Sie haben gesagt, die Probleme, die es da mit Frankreich zu Hause, sind schon ein bisschen gesehen, dass da etwas auf Sie zukommen oder auf den Euro-Airport zukommen. Wie sieht es in Zukunft aus? Was könnte da noch auf uns zukommen oder auf den Euro-Airport zukommen?
Man kann natürlich immer wieder Steuersituationen finden, sei es für Firmen da oder eben auch für uns. Also was hängig ist, wenn man wie die Firma Euro-Airport besteuert wird. Und ich glaube, es braucht jetzt einen Grundsatzentscheid. Das ist, weil man den Flughafen, wie es Staatsvertrag eben vorsieht, als einen schweizerischen und parallel dazu einen französischen Flughafen betreiben, wo jede Seite nach seinem System eben funktioniert. Also nach einem schweizerischen und nach einem französischen System. Und dann gibt es sicher auch Gemeinsamkeiten. Oder nach dem Buchstaben des Staatsvertrags. Und dort gibt es natürlich schon Sachen, wo dann Frankreich heute Anspruch haben kann, gewisse Steuern oder andere Sachen hoheitlich durchzusetzen. Weil am Schluss ist immer klar, territorial ist der Flughafen in Frankreich. Und von dem her hat Frankreich da auch ganz am Schluss, wenn man sich nicht einigen kann, einen höheren Anspruch.
Sie kommen von der Swissair, von der grossen nationalen Swissair, der Nationalstolz. Die Swissair gibt es nicht mehr, ist Swiss geworden, die Swiss dann wieder von Lufthansa aufgekauft und jetzt ist EasyJet am Flughafen wichtig. Wie beobachten Sie jetzt das als Flughafendirektor, als eben jemand, der von der grossen Swissair kommt?
Gut. Das Grounding und dann der Konkurs von der Gruppe, das habe ich ja hautnah miterlebt. Und das war sehr, sehr schmerzhaft gewesen damals. Aber das ist jetzt auch 12, 13 Jahre her. Und heute gibt es verschiedene Erkenntnisse aus dem. Einerseits ist natürlich so, dass die Aviatik grundsätzlich sehr, sehr ein volatiles Geschäft ist. Und das andere ist, dass die Fliegen mobiler sind, weder Terminalinfrastrukturen oder Pisten. Also die Airlines sind ja sehr mobil mit dem Einsatz von ihren Flugzeugen. Gerade jetzt das Low-Cost-Konzept, das dann auf verschiedensten Basen funktioniert, das ist natürlich sehr mobil. Und da ist man immer wieder gefordert, eben auch die richtigen Rahmenbedingungen anzubieten, also Kosten, aber auch qualitativ und von der Effizienz her, dass denen da wohl ist. Von dem ist das immer auch eine gute Forderung.
Swissair als Institution und jetzt der Billigflieger. Bleibt da für jemanden, wie sind denn auch Wermutstropfen zurück?
Nein, heute nicht mehr. Der Markt hat sich in den letzten 15 Jahren in Europa rasant verändert. Es wird noch ein Stück weit weitergehen. Und dem werden sich auch die Flughäfen nicht entziehen können. Und von dem her bin ich sogar froh, dass wir relativ früh mit diesem Modell konfrontiert waren und heute unseren Weg gefunden haben.
Das sagt der Jürg Rämi, Direktor vom Euro-Airport, auf die Frage von der Claudia Kennan. Und damit ist es auch schon 5:05. Wir kommen noch mal zum Wichtigsten aus der Obersendung. Die Basler Regierung will sich vertieft mit der Fusionsinitiative befassen, will wissen, was eine Fusion für Vorteile bringt und ob es Alternativen gibt. Sie verlangt darum vom Grossen Rat, dass er die Initiative nicht direkt dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Ob neben der Baselbieter Regierung auch die Basler Regierung einen Gegenvorschlag will ausschaffen, ist noch offen. In der Märthalle soll sich wieder alles ums Essen drehen, das sagen die neuen Mieter, die einen Vertrag bis ins Jahr 2018 bekommen haben. Neben Gastrobetrieb wollen sie auch Platz für kulturelle Anlässe bieten. Erfahrungen mit Umnutzungen haben die neuen Mieter unter anderem im Unternehmen Mitte oder im Walzwerk zu Münkenstein gesammelt. Und jetzt zum Wetter am Wochenende mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
Heute Abend ist es teils bewölkt und zuerst noch meistens trocken. In der zweiten Nachthälfte setzt dann Regen ein. Morgen ist es lange Zeit stark bewölkt und es regnet immer wieder. Erst im Verlauf des Nachmittags gibt es dann doch wieder längere trockene Abschnitte und am späten Abend langt es mit Glück noch für ein, zwei Aufhellungen. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer am Dreiländereck etwa 12 Grad, in der Juramulde rund 8 Grad. Am Nachmittag gibt es in der Nordwestschweiz rund 17 Grad. Am Sonntag setzt sich die Sonne rasch durch, mit Temperaturen bis 24 Grad am Reichnü.
Und morgen Nachmittag schauen wir in die Regionen raus.
Der Sturm, der über das Turnfest zu Biel gefegt ist, war gewaltig. Und er hat Nachwirkungen. Die Stadt Frauenfeld verlangt jetzt vom grössten Open Air der Schweiz eine engere Zusammenarbeit mit den Meteorologen. Nicht zusammen arbeiten, sondern zusammen lernen. Das Motto der Schule im bernischen Lindenthal. Dort gehen alle vom 1. bis zum 9. Schuljahr in die gleiche Klasse. Das Modell ist so erfolgreich, dass auch immer mehr Auswärtige in die Schule Lindenthal kommen. Noch grösser ist der Spagat zwischen Alt und Jung auf dem neuen Generationenspielplatz Solothurn. Wir wollen wissen, ob aus einem Nebeneinander der Generationen tatsächlich auch ein Miteinander wird. Schliesslich gehen wir an die Zoll zu Basel auf die deutsche Seite. Dort leiden Zöllner unter den Schweizer Einkaufstouristen. Das Regional-Diagonal-Magazin morgen Mittag, gerade nach der 12. hier auf SRF 1.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Auf srf.ch und den News sind wir rund um die Uhr. Live dann wieder morgen oben um 17:30. Am Mikrofon verabschiedet sich Wanda Düring.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.